Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute präsentiere ich euch einen Live-Podcast, den wir kürzlich auf der BVL Supply Chain CX in Berlin aufgenommen haben. Zu Gast bei mir auf der Bühne waren Laura Weingarten von BRG Logistics und Sascha Böhr vom deutschen KI-Startup Nuvacon, die in diesem Jahr gemeinsam ein spannendes Projekt im Bereich generative KI gestartet haben und von ihren Erfahrungen mit diesem Projekt berichten. Super spannend das Ganze. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe unseres BVL Live Podcasts auf der Supply Chain CX in Berlin. Vielen Dank an all die Zuhörenden, die hier gerade vor uns auf der Bühne sitzen. Weiß ich sehr zu schätzen, dass ihr live dabei seid, denn gerade finden parallel noch ein paar andere Sessions statt. Zum Beispiel spricht gerade der Chef von DHL im anderen Raum. Deswegen bin ich natürlich super dankbar, dass auch unser Raum sich langsam hier füllt mit Gästen. Ich verspreche euch, es gibt heute ein sehr, sehr interessantes Thema, vielleicht das Thema überhaupt. Und zwar sprechen wir jetzt über künstliche Intelligenz. Was mich besonders freut, denn vor ziemlich genau einem Jahr saß ich auch oder stand hier in Berlin auf der Bühne im Interconti auf dem Deutschen Logistikkongress und habe eine Präsentation mit Frederik Kraforst von Tradelink zum Thema KI gehalten. Und auf die Präsentation wurde ich gestern Abend mehrmals angesprochen, weil wir da so ein paar generative KI-Tools gezeigt haben, die vielen Leuten noch gar nicht vertraut waren. Wir haben Text gezeigt, wir haben Video, wir haben Bildgenerierung gezeigt und Leute waren zum Teil begeistert, was alles schon möglich ist. So. Und damals habe ich mir gewünscht, okay, wenn wir in einem Jahr wieder zusammenkommen, 2024, dann möchte ich gerne über einen tatsächlichen Use Case aus der Logistik sprechen. Und heute, 2024, Oktober, wir sitzen auf der Bühne und haben tatsächlich einen Use Case und den wollen wir euch heute vorstellen. Wir haben heute nämlich ein cooles Projekt, was die BLG gemeinsam mit der Firma Nuvacon gestartet hat. Und das hat sozusagen zwei Themen. Einmal das Thema KI in der Logistik, aber gleichzeitig das Oberthema auch Zusammenarbeit zwischen einem Konzern wie der BLG und einem KI-Startup, die nicht mal aus der Logistik kommen, sondern auch industrieübergreifend sozusagen unterwegs sind. Deswegen darf ich bei uns heute auf der Bühne begrüßen Laura Weingarten von der BLG. Du managst Projekte im Bereich digitale Services und das Thema KI ist auch nichts Neues für dich. Du hast in der Vergangenheit schon KI-Themen gemacht in Bezug auf Bilderkennung, ja. Tracking, Innovationsthemen hast du schon viele, viele Jahre gemacht und hast jetzt das Thema generative KI, über das wir heute sprechen, das leitest du da auch mit und bist sozusagen mitverantwortlich für das, was wir heute besprechen. Und wir haben Sascha Böhr. Sascha Böhr, den würde ich mal beschreiben als den Prototypen eines Seriengründers. Seriengründer heißt, du hast schon viele Dinge gemacht in deinem Leben. Eigentlich bräuchten wir noch viel mehr von deiner Sorte. Seriengründer brauchen wir noch viel mehr in Deutschland. Du bist der CEO und Gründer von Nuvacon, dein neuestes Startup, was du erst 2023 gegründet hast, das sich vollkommen um das Thema KI, insbesondere generative KI, kümmert. Herzlich willkommen, Sascha. Herzlich willkommen, Laura. Schön, dass ihr beiden heute dabei seid. Laura, lass uns mit dir starten. Ich habe gerade erwähnt, du kümmerst dich um das Thema KI bei der BLG schon seit etwas längerer Zeit. Versuch mal so ein bisschen einzuordnen, was das Thema KI 2024 eigentlich für einen großen Logistikkonzern, einen großen Logistikdienstleister wie die BRG Logistics eigentlich heißt. Wie habt ihr das auf der Uhr? Was macht ihr momentan? Wie passt das in eure gesamte Strategie?
Also KI ist auf jeden Fall ein zentrales Thema bei uns. Wir, du sagtest es ja gerade, haben das Projekt Nuvacon gestartet und beschäftigen uns mit generativer KI. Wir wollen das jetzt austesten und schauen, wofür können wir generative KI einsetzen bei uns. Wir haben aber auch in der Vergangenheit verschiedenste KI-Projekte gemacht und Erfahrungen gesammelt. Und KI bietet uns die Möglichkeit, Prozesse zu optimieren, effizienter zu arbeiten, vielleicht auch mal kreativer zu denken. Also da ist sehr viel Potenzial drin und wir wollen als Unternehmen jetzt die Basis erarbeiten, also uns selber Richtlinien erarbeiten. Was bedeutet denn KI für uns als BLG? Wie gehen wir damit um? Was ist wichtig? Was ist aus Sicherheitsaspekten wichtig? Und wie nehmen wir vor allen Dingen die Mitarbeitenden mit? Also das ist ja das A und O bei dem Thema. Wie schulen wir die Mitarbeitenden? Wie holen wir die ab? Wie bereiten wir die auf diese neue Thematik vor? Und ganz generell würde ich sagen, also KI ist so ein Riesenthema und so wichtig. Da muss man einfach sich mit beschäftigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen mal das Thema, sagt man, Mensch, da passiert gerade so viel KI, jetzt müssen wir auch KI machen? Oder sagt man, Mensch, wir haben so viele Probleme, die wir seit vielen, vielen Jahren bei uns im Unternehmen versuchen zu lösen, mit allen möglichen Technologien, aber es ist halt suboptimal. Und jetzt gibt es eine neue Technologie und wir paaren sozusagen unsere Problematiken mit der KI. Wie ist da bei euch die Herangehensweise?
Also selbstverständlich hat man oft den Druck, wenn man diese Buzzwörter hört, KI ist in aller Munde, dass man etwas dazu tut. Aber ich glaube, es rührt eher daher, dass wir dieses Potenzial sehen. Wir können uns wirklich die Arbeit erleichtern. Wir können uns hier Assistenten ranholen, die Mitarbeitenden unterstützen. Also das ist das Thema im Kern. Und das haben wir auch durch die vergangenen KI-Projekte schon gelernt, dass da wahnsinnig viel Potenzial drin steckt. Und da wird auch in der Zukunft noch ganz viel passieren.
Klar. Wie ist das bei euch aufgehängt? Ihr habt einen Bereich digitale Services, das ist ein bisschen dein Bereich, wo du zugehörst, wo du Projekte leitest. Werden da diese ganzen KI-Projekte gebündelt oder gibt es auch verschiedene Fachbereiche, die so ihr eigenes Süppchen kochen oder wie passt das sozusagen in die Struktur bei euch?
Also generell ist das Thema zentral in der IT verankert. Wir haben dort auch jetzt Zuständigkeiten festgelegt, wer so ein bisschen den KI-Hut auf hat. Aber letztendlich kommen natürlich die ganzen Ideen und Kontakte oder Probleme, Herausforderungen aus den Fachbereichen. Mhm. Aber es ist ganz wichtig, dass man da eine zentrale Anlaufstelle hat, wo man diese Themen einmal zusammenfasst, bündelt, vergleicht, was wollen wir hier tun und was nicht. Und ganz wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit unserer Security-Abteilung bei dem Thema. Also es ist nicht nur die IT alleine, also es sind sehr viele Stellen im Unternehmen dann letztendlich damit betroffen und beschäftigt.
Ja, jetzt haben wir natürlich gerade aufgrund der Tatsache, dass gerade so viele neue Technologien an den Start kommen, so ein bisschen Qual der Wahl.
Ja.
In der Hinsicht, was fange ich denn als erstes an?
Definitiv.
Da muss man so ein bisschen mit in euren Prozess, den ihr durchlaufen seid, um zu bestimmen, was macht man denn nun zuerst? Man kann sich auch verzetteln und man kann irgendwie auf alle shiny Objects springen und alle tollen möglichen Sachen ausprobieren und letztlich kommt nichts bei rum. Wie wählt man aus, in welche Richtung man überhaupt geht? Wie war das bei euch?
Genau, also ganz wichtig ist, dass man das nämlich nicht, wie du sagst, mit dem Gießkannenprinzip sagt, ich probiere mal hier alles Mögliche aus und hat danach irgendwie doch nichts geschafft. Also wir haben uns das Thema so ein bisschen eingeteilt in zum einen generative und spezialisierte oder spezifische KI. Das eine ist so ein Ready-to-Use-Thema vielleicht auch. Also NuvaCom ist etwas, das kann ich relativ zügig umsetzen und habe auch sehr schnell Erfolge oder Erfahrungen damit. Mhm. Und alles, was so ein bisschen spezifischer ist, also ich trainiere ein neuronales Netz oder ich muss dieses Tool erstmal mit BLG-Wissen lange füttern und anlernen, damit es funktioniert. Ich muss die Mitarbeitenden lange ausbilden als Key-User zum Beispiel. Also die zwei Themen trennen wir so ein bisschen und das stellen wir auch so ein bisschen erstmal hinten an. Wir haben uns eine Roadmap überlegt und gesagt, lass uns erstmal mit diesen verfügbaren Themen starten, also mit den Ready-to-Use-Themen starten, um da auch das Thema einfach jetzt damit loszulegen, ne, und viel Erfahrung zu sammeln.
Ja.
Und dass wir dann diese komplexeren Themen im zweiten Schritt angehen.
Eine weitere Frage, die sich ja den meisten Unternehmen stellt, ist diese Make-or-Buy-Entscheidung. Mhm. In Bezug auf, mache ich das selber, gerade wenn ich groß bin, wenn ich eine IT-Abteilung habe, wenn ich fähige Leute habe, wie Jakob, den ich da gerade vor mir sitzen sehe, dann kann man auch einige Sachen selber machen. Oder sagt man, nee, bei solchen Sachen muss man sich externe Kompetenz dazu holen. Wie war da bei euch so diese Abwägung?
Also dadurch, dass wir schon Erfahrungen gesammelt haben, wo wir auch tatsächlich Projekte hatten, wo wir sehr viel selber machen mussten, aber das konnten wir tatsächlich auch nur mit externer Unterstützung machen, haben wir auch das Learning gemacht, dass wir gesagt haben, das ist nicht unsere Kernkompetenz, sondern das holen wir uns von extern rein und lassen uns da auf jeden Fall unterstützen. Ja. Also das wollen wir, glaube ich, gar nicht anfangen.
Ja, sehr gut. Und Sascha, ist dem was anzufügen? Du hast jetzt ja auch den Blick auf verschiedene Industrien. Jetzt haben wir nur ein Exemplar aus der Logistik, aber du arbeitest auch mit einer ganz anderen Branche zusammen. Hm. Ist das, was du jetzt gerade von Laura gehört hast, typisch für andere Industrien auch oder gibt es auch
das? Das ist ganz typisch, denn alle Branchen sind gerade im Experimentiermodus, muss man sagen. Viele Mitarbeitende haben jetzt in den letzten 2 Jahren vielleicht schon im privaten Umfeld mit ChatGPT experimentiert, dort irgendwie Dinge ausprobiert. Und jetzt geht es darum, wirklich als Unternehmen ganz klare Anwendungsfälle zu schaffen, die zu verproben und dann sozusagen auch den Erfolg zu messen. Ja. Das sehen wir sehr, sehr stark in allen Branchen. Und im ersten Schritt geht es vor allem darum, eine datenschutzkonforme Alternative zu ChatGPT im Unternehmen zu etablieren und dann die Mitarbeitenden ranzuführen an die ersten Use Cases, die wirklich auf der Hand liegen.
Ja, das ist übrigens auch spannend, weil theoretisch könnte man als BRG auch sagen, hey, pass mal auf, wir haben gar nichts dagegen, Jungs und Mädels, wenn ihr die populären Tools, die es draußen gibt, ChatGPT und Notebook LM von Google und solche Dinge, wenn ihr das benutzt. Aber auf der anderen Seite gibt es sich dann ein ganzer Schwarm von neuen Problemen sozusagen, dass man sagt, pass mal auf, wir geben das jetzt nicht komplett frei, wir machen aber auch keinen kompletten Riegel vor, sondern wir entwickeln was intern, was dann aber auch genauso gut oder besser sein muss, wie die Tools, die außen in der freien Wildbahn sozusagen zur Verfügung stehen. Es ist auch nicht damit geholfen, wenn ihr jetzt ein Tool habt, Nuva.com, was so ein bisschen zweite Wahl ist, wo es irgendwie 10 bessere Tools draußen gibt. Das war sicher auch eine Überlegung, die eine Rolle gespielt hat, als ihr entschieden habt, ob ihr sozusagen den Leuten freie Wahl lasst, welche Tools sie benutzen, für irgendwelche Zwecke, oder ob ihr sagt, komm her, wir bauen unser eigenes Tool, was ganz, ganz vielen Ansprüchen auch entspricht, wenn es um Datensicherheit und sowas geht.
Also das war ein Kriterium, warum wir überhaupt auch mit Nuva.com zusammenarbeiten. Also wir wollen ja in diesem Tool Daten verarbeiten, die jetzt nicht nur vielleicht für einen Presseartikel verwendet werden, sondern wir wollen ja verschiedenste Use Cases ausprobieren und das Tool möglichst breitflächig bei uns einsetzen. Und natürlich kommt man dann immer auch mit Daten in Berührung, die sehr vertraulich sind.
Ja.
Und damit ist es auch schon vorbei. Also das kann ich nicht extern in ein ChatGPT eingeben. Wir wollen nicht, dass unsere Daten verwendet werden, um das Tool zu trainieren. Wir wollen nicht, dass die rauskommen. Wir wollen da einen sicheren Bereich haben. Und genau deswegen sind wir auch mit Nuva.com in die Zusammenarbeit gestartet, weil dort kriegen wir diesen sicheren Bereich. Und nicht nur sicher insgesamt, sondern auch in Nuva.com nennt das Spaces, also dass es wir Mandanten bilden können, ne? Dass wir sagen können, Abteilung A hat ihre Daten, die sollen jetzt nicht der ganzen BLG zur Verfügung stehen. Wir können hier in einem vertrauten Rahmen damit arbeiten und sind sicher, dass diese Daten auch gesichert sind und nicht rauskommen. Und je nachdem, für welches Thema, können wir diese verschiedenen Mandanten oder Spaces anlegen. Und das ist das A und O. Also Datensicherheit, es muss gegeben sein, sonst können wir damit nicht arbeiten.
Sag doch gerne noch ein paar Dinge mehr über die Auswahl der verschiedenen Partner. Gab es da sicherlich verschiedene Optionen für euch? Ihr habt sicherlich eine ganze Palette von verschiedenen Dienstleistern erstmal angeschaut. Wie sieht momentan überhaupt diese Landschaft aus von ähnlichartigen Anbietern? Ich kann mir vorstellen, dass im Ausland, in den USA beispielsweise, sehr, sehr viele von solchen Anbietern existieren. Mhm. Man hört immer in Deutschland eher weniger. Mag vielleicht ein Vorurteil sein. Was war eure Erfahrung und was für Partner habt ihr euch angeschaut?
Also wir haben eine Marktstudie gemacht in der Kommunikationsabteilung, weil wir genau auf der Suche waren nach so einem Tool. Die Kriterien waren vor allen Dingen, also ganz wichtig, dass das Hosting in Deutschland stattfindet. Von daher ist natürlich auch schon wieder der Kreis eingeschränkt, ne? Und ein zweites Kriterium war das, was ich gerade gesagt hatte, dass wir einen sicheren Rahmen haben für die Verarbeitung unserer Daten, dass wir diese Mandantenfähigkeit haben, dass wir auch einen Partner haben, mit dem wir ganz offen sprechen können und unsere Bedürfnisse anmelden können und die dann vielleicht auch sogar umgesetzt werden. Und da haben wir auch eine sehr gute Erfahrung mit Nuva.com gemacht. Also wir arbeiten sehr partnerschaftlich zusammen, weil hier auch noch viel entwickelt werden kann. Mhm. Wir haben auch noch einen Partner gesucht, der gemeinsam mit uns die Use Cases definieren kann und uns dabei unterstützt. Wo gibt es da noch Potenziale? Also das Tool, da als erstes denkt man natürlich immer an das Thema Kommunikation. Ich schreibe eine Pressemitteilung oder einen Bericht oder so. Aber wie gesagt, wir wollten ja auch das Tool sehr breitflächig einsetzen. Und das war auch auf jeden Fall ein Kriterium.
Aus deiner Sicht nochmal, du konkurrierst natürlich jetzt mit deinem Unternehmen, mit vielen anderen Anbietern im Markt, US-amerikanische Anbieter, die dann mit ganz anderen Modellen um die Ecke kommen, ganz anderen Fähigkeiten und vielleicht mit den Daten jetzt nicht ganz so ernst nehmen. Wie positioniert ihr euch vis-à-vis dieser großen Player?
Ich sage immer, wir haben keine Konkurrenten, wir haben nur Marktbegleiter. Ja, aber ja, nein, Spaß beiseite. Natürlich, also es gibt eine Webseite, die heißt There is an AI for that. Vielleicht kennst du diese Webseite. Da sind aktuell 20.000 KI-Anwendungen weltweit gelistet.
Das meine ich. Ja, okay.
Ja? Und jede Woche entstehen weitere Anwendungen. So. Ja. Und in diesem Dschungel an KI-Tools, da muss man sich jetzt erstmal behaupten als Startup. Und wir sind im Enterprise-Umfeld unterwegs. Da gibt es noch nicht viele Anwendungen, die die Anforderungen von großen Organisationen verstehen. Ja, wenn man sich mal ChatGPT anschaut oder auch ähnliche Lösungen, dann sind diese Tools alle nicht auf Kollaboration und Workflows ausgelegt. Also immer dann, wenn es um die Zusammenarbeit innerhalb einer Organisation geht, dann haben diese Lösungen Schwächen. Ja? Und da kommen wir sozusagen ins Spiel und wir bieten mit Nuva.com eine unternehmenseigene KI-Plattform an, die ja mit unternehmenseigenen Daten und Informationen gefüttert wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn Unternehmen wollen sozusagen aus dem eigenen Datenschatz heraus wieder neue Informationen erstmal suchen, finden und dann auch Content erstellen. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Wir sprechen hier über das Thema Wissensmanagement, das jetzt durch KI eine riesengroße Transformation gerade erfährt. Ja, es geht darum, dass Unternehmen so viele verschiedene Datenquellen intern haben. Als Mitarbeitender findet man in großen Organisationen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, um das vereinfacht zu sagen. Man sucht nach Informationen, nach unterschiedlichen Dokumenten, man findet sich einfach nicht zurecht. Und da kommt eben KI ganz gut ins Spiel. Wir docken sozusagen verschiedene Datenquellen an, zum Beispiel SharePoint, eine Mitarbeiter-App, ein Intranet und packen diese ganzen Informationen in eine zentrale Wissensdatenbank rein und legen eine intelligente KI-basierte Suchfunktion oben drüber. Das bedeutet für den Mitarbeitenden, er hat sowas wie ein unternehmenseigenes Google, das er nutzen kann, um schneller und einfacher an interne Informationen heranzukommen. Und das spart enorm viel Zeit im Tagesgeschäft.
Okay, jetzt sind wir ja schon relativ tief eingestiegen in das, was die Plattform tatsächlich kann und wie das Tool tatsächlich aussieht. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, um zu verstehen, was waren eure Ziele? Was wolltet ihr da mit diesem Tool erreichen? Und vor allem auch, ich habe es vorhin schon gesagt, ihr wolltet garantiert Probleme lösen, die ihr in der Vergangenheit auf andere Arten und Weisen lösen wolltet. Was waren so Zielsetzungen, was wollt ihr damit erreichen?
Zielsetzung ist, den Mitarbeitenden eine Hilfe an die Hand zu geben, sodass sie effizienter arbeiten können. Also das Tool spart wahnsinnig viel Zeit ein, wenn ich weiß, wie ich es anwende oder wenn ich es richtig vorbereitet habe, sodass ich dann genügend Zeit habe, mich auf das Hauptthema, sage ich mal, zu konzentrieren. Das, was Sascha gerade sagte, diese ganze Recherche, ne, diese ganze interne Wissensrecherche, dass das oder auch extern, das frisst wahnsinnig viel Zeit und das kann mir das Tool abnehmen und mir einen guten Vorschlag machen und auf dem kann ich dann aufsetzen. Ich habe auch eine höhere Qualität oder vielleicht auf jeden Fall eine gleichbleibende Qualität, weil ich immer wieder einen Output generiere. Ich kann den mit verschiedenen, also Rechtschreibungen, BLG-Wording kann man hinterlegen, dadurch prüfen lassen, mit unserer gendersensiblen Sprache, das kann ich auch überprüfen lassen, sodass ich da ein hohes und ein gleichbleibendes Qualitätsniveau erreichen kann. Das ist auch ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel neue Mitarbeitende im Team habe. Das ist einfach ein guter Assistent, den ich den Mitarbeitern an die Hand geben kann und der setzt auf jeden Fall nicht den Mitarbeiter, aber er arbeitet Hand in Hand und entlastet den Mitarbeiter oder den Mitarbeitenden.
Ja, vielleicht noch ein paar Dinge überhaupt zur Vorgehensweise. Wir haben eben schon davon gesprochen, dass ihr relativ schnell fündig, also ihr habt zwar eine Palette von verschiedenen Anbietern, aber führ uns noch mal ein bisschen so durch diesen Prozess, den ihr durchlaufen seid, um euch tatsächlich dann für diesen Anbieter zu entscheiden und wie das Projekt dann auch strukturiert ist. In Bezug auf Proof of Concept beispielsweise, die verschiedenen Schritte, die ihr gemacht habt, um dieses Projekt ins Rollen zu bringen.
Also zunächst wurden die unterschiedlichen Anbieter verglichen und ich hatte vorher die Kriterien aufgezeigt, die uns wichtig dabei waren für die Zusammenarbeit und ich glaube, dann hat sich das Feld auch relativ schnell eingeschränkt. Die Projektstruktur wurde dann tatsächlich gemeinsam mit Nuvacom besprochen und da ist sehr viel von euch mit eingeflossen, viele Ideen, auch Richtung Use Cases. Also es war von Anfang an klar, wir wollen nicht nur in der Kommunikationsabteilung das Tool einsetzen, dafür ist es ursprünglich entwickelt worden und das ist auch das Erste, was man bei generativer KI so denkt oder überlegt, sondern wir wollten verschiedene Use Cases testen und das Tool vielleicht auch so ein bisschen herausfordern, was kann es denn und was kann es nicht. Und dann ist relativ schnell diese Struktur des Projekts entstanden und wir sind auch relativ schnell dann in die Umsetzung gegangen.
Und habt ihr erstmal so einen kleineren Kreis von Mitarbeitern mit dem Tool arbeiten lassen oder wie geht man da eigentlich vor?
Genau, also wir haben uns eine Anzahl an Lizenzen, sage ich jetzt mal, überlebt, die wir einkaufen wollen und wir haben zwei Hauptgruppen. Also wir haben die eine Hälfte. Das sind User im Unternehmen, vor allen Dingen aus der Führungsetage, die haben diesen Zugriff erhalten und gar nicht so viel Input zu dem Tool erhalten. Also natürlich haben wir eine Kurzschulung gemacht und gezeigt, wie geht das, wie melde ich mich an. Aber hier geht es vor allem darum, das Tool einfach mal im Tagesgeschäft auszuprobieren und ein bisschen mit damit rumzuspielen und ich sag mal Learning by Doing. Ja. passieren zu lassen. Und daneben haben wir diese sehr spezifische Usergruppe, das macht so die andere Hälfte der User aus, die wir zu diesen einzelnen Use Cases hinzugeteilt haben, die sich ganz fokussiert auf ihren Use Case, mit ihrem Use Case beschäftigen und dafür Assistenten erarbeiten und Prompts entwickeln und ganz tief in diese Materie einsteigen, aber halt mit dem Fokus dieses einen Use Cases. Und um da möglichst erfolgreich unterwegs zu sein, haben wir vorab natürlich mit den Mitarbeitenden gesprochen. Zum einen, habt ihr überhaupt die Zeit? Habt ihr die Kapazität? Also das Projekt geht jetzt bis Dezember. Wir müssen natürlich in einer gewissen Zeit da vorankommen. Aber auch, habt ihr überhaupt zu diesem Use Case, sagt ihr, das ist der richtige Use Case? Habt ihr diese Herausforderung bei euch aktuell? Macht das überhaupt Sinn? Und vielleicht auch so ein bisschen, habt ihr Lust an KI? Also wollt ihr damit mal rumspielen und das austesten? Weil wir kriegen ja nur Ergebnisse, wenn man sich wirklich dann am besten tagtäglich mit dem Tool beschäftigt und sich mit der Materie beschäftigt, um uns nachher das Feedback zu geben, was waren jetzt die Learnings, was müssen wir verändern, was müssen wir verbessern? Und es funktioniert wunderbar. Also wir bekommen tatsächlich wöchentlich Anfragen, ich habe noch einen Use Case, ich habe noch eine Idee, haben wir noch mehr Lizenzen zur Verfügung? Also das trifft auf jeden Fall auf offene Ohren, das Thema.
Okay, wir tauchen gleich nochmal ganz spezifische Use Cases ein, aber ich muss nochmal zurück zu dir, Sascha, und dir die Frage stellen, wenn ich mir anhöre, mir vorstelle, was das für ein Tool ist, dann kann ich mir auch gut vorstellen, wie jemand wie die BLG beispielsweise sagt, pass mal auf, wir sind sowieso schon Microsoft-Kunde, wir sind sowieso schon Google-Kunde, guck mal, was die alles für Tools haben, die haben Assistenten, die bauen alles in ihre Produktsuiten mit ein, wofür brauchen wir denn eigentlich noch NuvaCom? Was ist dein bester Pitch für so eine Situation?
Naja, der beste Pitch ist, dass NuvaCom wirklich eine Enterprise-Lösung ist für Unternehmen, die halt Schnittstellen zu internen Datenquellen haben. Das geht nicht so
einfach. Aber das sagt ja Microsoft auch wahrscheinlich.
Ja, in der Microsoft-Welt, wenn man dort unterwegs ist, ist das sicherlich richtig. Ja, es gibt ordentliche Anbindungen, aber selbst die eigene Anbindung an SharePoint von Microsoft ist eine Katastrophe. Ja? Also die Qualität des Outputs, muss man sagen, von dem Content, der hinten rauskommt in den Microsoft-KI-Lösungen, ist auch eine Katastrophe. Es ist nicht.
Das sagst du jetzt einfach so. Ich lasse es mal so stehen, weil ich es nicht überprüfen kann. Aber
es geht um Folgendes. Ich möchte das auch begründen.
Ja.
Denn es geht im Enterprise-Kontext vor allem darum, dass Content produziert wird in einer extrem hohen Qualität. Mhm. Es geht darum, dass Pressemitteilungen erstellt werden, als Beispiel, die unternehmenseigene Sprache berücksichtigen. Jedes Unternehmen hat einen eigenen Schreibstil, eine sogenannte Tone of Voice oder Brand Voice. Bei uns im System lassen sich bestimmte Regelwerke hinterlegen, Regelwerke der Kommunikation. Und diese werden dann automatisch von der KI berücksichtigt bei der Texterstellung. Auch sowas wie Fakten und besondere Botschaften und Narrative werden automatisch sozusagen berücksichtigt bei der Texterstellung. Und das sorgt dann dafür, dass hinten raus die Qualität der Output-Formate deutlich besser ist, als man das heute von ChatGPT oder anderen Lösungen kennt. Ja. Es geht wirklich darum, dass man eine Lösung hat, die Texte KI-basiert erstellt, die nicht mehr zu unterscheiden sind von denen, die von Menschenhand kommen.
Ja, und wenn ich das Tool jetzt benutzen würde, du meinst, der Output, die Qualität, die ich damit erziele, sei besser als das, was ich mit den konventionellen, sag ich mal, Tools wie ChatGPT und ähnlichen Tools erreichen kann.
Ja, absolut.
Zunächst, ja. Hältst du das für einen temporären Vorteil? Eine Lücke, die sich dann in absehbarer Zeit schnell schließt? Oder glaubst du, dass ihr damit einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil habt?
Ich glaube, dass wir genau damit einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil haben, weil ich natürlich auch weiß aus meiner Erfahrung, dass jetzt die großen Anbieter wie Microsoft oder Google, dass die immer sehr generalistische Lösungen bauen. Ja, die wollen natürlich den größten Markt damit adressieren, den es gibt. Und wir gehen halt sehr speziell in einzelne Use Cases rein, wie eben den eben genannten, und versuchen da halt sozusagen Exzellenz aufzubauen. Ja, und das sind dann gleichermaßen unsere Alleinstellungsmerkmale gegenüber diesen großen Anbietern, die es im Markt gibt.
Ja.
Wir sind einfach auch deutlich schneller und flexibler. Ja, und das ist der Grund, warum viele Konzerne sagen, sie wollen vielleicht doch lieber mit einem jungen Unternehmen zusammenarbeiten, das doch mehr anpassungsfähig und flexibler ist als die ganz großen Companies. Ja? Weil wenn jetzt BLG zu Microsoft sagt, hier könnt ihr auf eure Roadmap mal dieses oder jenes Feature bringen, ja, da wird Microsoft sagen, bitte stellt euch hinten an. Ja? Und das ist jetzt kein Thema, was für die nächsten Monate hier bei uns auf der Roadmap steht.
Okay, wenn wir jetzt nicht zu viel auf Microsoft rumhacken, war nur ein Beispiel. Stimmt. Aber dann erklärt doch bitte nochmal eure Technologie. Sind das von euch selber entwickelte Sprachmodelle? Weil es geht ja in erster Linie erstmal um Sprache, wahrscheinlich auch mehr, aber diese Modelle, die euer System benutzt, sind das Modelle, die ihr selber entworfen habt? Wahrscheinlich nicht. Ihr müsst sie auch lizenzieren und andere Systeme nutzen und dann einpassen.
Genau.
Beschreib mal, wie sowas funktioniert.
Naja, also letzten Endes, das, was man so in ChatGPT sieht oder was von ChatGPT genutzt wird, sind ja eigene Sprachmodelle, die von OpenAI kommen. Da gibt es zum Beispiel das GPT-4o, das ist ein ganz bekanntes Modell in einer hohen Qualität. Und dann gibt es auch andere Anbieter, die ganz ordentliche Qualität liefern, zum Beispiel Mistral oder es gibt Cohere. Das sind alles Anbieter von Sprachmodellen. Es gibt auch Claude beispielsweise, das ist ein anderes Sprachmodell. Und diese ganzen Sprachmodelle, die führend im Markt sind, integrieren wir in unsere Plattform. Die hosten wir aber selber in unserer eigenen Infrastruktur. Das hat den Vorteil für unsere Kunden, dass die Daten, die bei uns eingegeben werden in der Plattform, nicht genutzt werden, um diese Sprachmodelle weiter zu trainieren. Mhm. Das ist bei ChatGPT teilweise anders. Wenn man dort Daten eingibt und nicht aufpasst, gerade sensible Unternehmensdaten, dann werden die genutzt, um das Modell immer schlauer zu machen, immer weiter zu trainieren. Und das ist ein großes Problem. Deshalb sagen wir, bei uns ist alles 100% DSGVO-konform, weil die Daten, die verlassen nicht unsere Serverinfrastruktur.
Ja, dann lass uns, ich brenne darauf, ein paar aktuelle Use Cases mal vorzunehmen. Noch, vielleicht fängst du an. Was ist der, so der populärste Use Case, von dem du auch sagst, ja, das hat ja echt wie die Faust aufs Auge funktioniert?
Ja, das ist das Thema Kommunikation auf jeden Fall. Also viele Kolleginnen und Kollegen aus der Kommunikationsabteilung sind in diesem Use Case dabei. Mhm. Und da gibt es die ganz klassischen, also die Pressemitteilung, Geschäftsberichtartikel, Social Media Posts, ein Bericht für die interne Mitarbeiterzeitschrift. Also da gibt es, das ist ja auch das Klassische, ich erstelle einen Text und dafür ist dieses Tool einfach ideal. Also das eine ist, ich sammle mir das Wissen zusammen, das hat Sascha schon gesagt, wir haben eine Wissensdatenbank angelegt mit internem Wissen aus BLG-Daten, da kann ich selber Recherche betreiben, ich kann aber auch im Internet KI-unterstützte Recherche betreiben und mir die Daten zusammen sammeln. Ich kann dem Tool aber auch weitere Anhänge hinzufügen. Also ich sage, benutze aus diesem Anhang bitte die Inhalte und kann mir dann mit verschiedensten Assistenten einen Output generieren lassen. Und das funktioniert, also die Kolleginnen und Kollegen verwenden das jetzt schon im Tagesgeschäft und sagen auch, wir wollen gar nicht mehr ohne. Sie können sich das gar nicht mehr vorstellen, dass sie das wieder abgeben. Das, was du auch gerade sagtest, das Wording zum Beispiel, das BLG-Wording, das haben wir hinterlegt. Wir haben unsere gendersensible Sprache oder die Sprachregeln dazu hinterlegt und die Rechtschreibprüfung. Und das sind ja alles Dinge, damit muss man sich eigentlich gar nicht so lange beschäftigen, weil das sind so, ist die Basis von so einem Artikel. Und dann kann ich mich viel mehr auf den Inhalt konzentrieren und auf den letzten Feinschliff vielleicht. Und da funktioniert das einfach wunderbar. Wir haben aber auch andere Use Cases, die sind jetzt ein bisschen weiter weg vom Thema Kommunikation. Also ein Use Case ist zum Beispiel, dass wir Beschlussvorlagen, also interne Beschlussvorlagen damit schreiben. Da geht es auch darum, einen Text zu generieren, der ein bestimmtes Format hat, also eine bestimmte Struktur hat. Das kann ich auch diesem Tool beibringen in verschiedenen, auch wieder Assistenten und sagen, diese Beschlussvorlage hat immer die und die Kapitel und die haben auch wieder ein spezifisches Wording. Da gibt es zum Beispiel auch einen ganz tollen Assistenten, der nennt sich Tone of Voice. Das muss ich gar nicht selber mir überlegen, wie ist das Wording, sondern den lasse ich einfach mal über einen bestehenden Text drüber laufen. Mhm. Und dann gibt er mir schon die richtigen Worte und Beschreibungen für dieses Wording aus. Also ich könnte das zum Beispiel auch gar nicht so gut formulieren. Also da haben wir wahnsinnig viel Hilfestellung. Und da funktioniert das auch hervorragend. Wir haben auch jetzt einen weiteren Use Case, da geht es um Marktrecherche. Also da geht es vor allen Dingen darum, im Internet zu recherchieren. Das ist ja auch ein sehr zeitaufwendiges Thema. Da muss man viel freie Zeit haben, um zu googeln und ja, sich durch Links zu klicken. Und da bauen wir jetzt auch gerade einen Assistenten auf, der uns da unterstützt und dann schön zusammengefasst mit Quellenangabe. Das ist auch zum Beispiel ein großer Vorteil dieses Tools. Das habe ich bei ChatGPT zum Beispiel auch nicht unbedingt so. Ich weiß immer genau, woher kommt jetzt dieser Content und kann den auch gleich nochmal überprüfen. Und das haben wir unseren Mitarbeitenden auch gleich von Anfang an mitgegeben. Ihr seid weiterhin verantwortlich für diesen Output. Also ich drücke ja nicht nur auf den Knopf und das kommt raus, sondern ich als Person gebe diesen Output nachher irgendwo ab. Und das ist halt eine super Funktion mit der Quellenangabe, sodass ich das überprüfen kann. Und ein weiterer Use Case ist zum Beispiel das Thema Dokumenten auslesen. Da bewegen wir uns jetzt so ein bisschen weiter weg von, das sind ja alles sehr zentrale Themen, da gehen wir ein bisschen mehr in den operativen Bereich. Also wir haben, wenn wir Lieferungen bekommen, Logistiklieferungen, sind Lieferzettel mit angehängt und die haben unterschiedlichste Formate von Fotos über mal links oben, mal rechts unten, die Informationen vielleicht noch handschriftlich dabei. Und dieser Prozess ist zum Beispiel sehr, sehr mitarbeiter- und zeitintensiv. Also irgendjemand muss diese Informationen digitalisieren. Und da versuchen wir das Tool jetzt auch für einzusetzen, um diesen Text aus diesen Dokumenten auszulesen, weil man kann PDFs anhängen, ich kann Excel-Tabellen anhängen, ich kann Word, PowerPoint anhängen und das Tool kann alles auslesen. Also das ist ein sehr, sehr spannender Use Case jetzt aus einem logistischen, operativen Bereich, sage ich jetzt mal, ein bisschen weiter weg von den Zentralbereichen.
Sascha, nochmal eine Frage an dich, die mir gerade kam, als ich das alles gehört habe. Welche Situation hast du denn bei der BLG vorgefunden? Ich kann mir vorstellen, dass du eine Situation hast, wo Garbage in, Garbage out. Ne? Also wenn du sozusagen ganz, ganz wenig Material hast und Daten, mit denen du arbeiten kannst, dann fällt es dir sehr, sehr schwer, auch gute Modelle zu trainieren, diese Voice hinzubekommen, die Tonalität und alles, was du gerade beschrieben hast. War das ein typischer Fall, wo ihr genug Material hattet? Und wie geht man mit Fällen um, wo vielleicht diese Fülle an Informationen gar nicht besteht. Als Beispiel, wenn ich jetzt beispielsweise keine Knowledge-Datenbank habe, wo alle meine internen Dokumente irgendwie da nicht sind, wenn ich keinen internen SharePoint habe, wenn das sozusagen alles in irgendwelchen E-Mails als Anhänge verborgen ist, wie gehe ich damit um? Was mache ich da?
Also ich glaube, jedes Unternehmen hat ausreichend Content, ja, ausreichend Informationen und Dokumente. Es geht darum, diesen Dokumenten und dem Content eine gewisse Struktur zu geben. Eine Datenstrategie ist da eigentlich das Stichwort. Und was haben wir da vorgefunden? Also am Ende muss man sagen, das Allerwichtigste ist, wir haben ein sehr motiviertes Team vorgefunden, das experimentierfreudig ist und Interesse hat, diese Problemstellungen, die wir gemeinsam identifiziert haben, auch zu verproben, auszuprobieren und halt versuchen auch Lösungsansätze mit Hilfe unserer Plattform daraus zu generieren, ja, die dann auch messbare Ergebnisse liefern. Das Schöne an so einer KI-Lösung ist, wo es eine zentrale Datenbank gibt, wo das ganze Wissen abgespeichert ist, man kann erstmal alles reinschmeißen. Ja, aus den unterschiedlichen Datenquellen kommen alle Informationen in eine zentrale Wissensdatenbank rein und dann hat man quasi eine intelligente Suchfunktion, die oben drüber liegt. Man sucht dann einfach
nach Informationen. Das ist nochmal fundamental anders, als in der Vergangenheit der Fall war.
Genau.
In der Vergangenheit musst du immer alles taggen und so weiter und kategorisieren selber.
Das ist genau der Punkt. Also ein Beispiel, BLG hat eine Mitarbeiter-App und in dieser Mitarbeiter-App sind tausende Artikel drin. Tausende Artikel, die dort veröffentlicht wurden, um die Mitarbeitenden zu informieren. Das Problem an allen Intranet-Lösungen oder Mitarbeiter-Apps ist, dass die Suchfunktion in der Regel extrem schlecht ist. Ja. Das heißt, man findet sich nicht mehr zurecht in diesen Lösungen.
Ja.
Und da kann KI einen großen Wert stiften, indem diese ganzen Daten und Informationen quasi indexiert werden. Sie kommen in diese eine zentrale Wissensdatenbank rein und die Mitarbeitenden haben nur noch eine Art Chatbot und durchsuchen all diese Inhalte und erhalten dann direkt Antworten auf ihre Fragen mit einer Referenz zu der ursprünglichen Datenquelle. Das ist der große Unterschied.
Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil auch gerade, ich habe ja vorhin darüber gesprochen, wie wir im letzten Jahr schon mal über das Thema KI gesprochen haben. Im letzten Jahr war noch der Fall, dass viele halt noch ein bisschen eine gewisse Skepsis hatten, weil alle Erfahrungen damit gemacht haben, dass sie irgendwie ChatGPT oder irgendwie Tools ausprobiert haben, die dann halluziniert haben, die dann irgendwelche Sachen erfunden haben, die total plausibel klangen und man sozusagen drauf reingefallen ist, weil man nicht nachprüfen konnte, ob das, was da so plausibel verkauft wurde, tatsächlich der Realität entspricht. So, jetzt gibt es die Funktion, dass man alles irgendwie zitieren kann. Ne? Man kann alles wieder zurückbringen auf den Ursprung sozusagen. Aber wie bulletproof, wie sicher ist das heute schon und wo sind noch so die Grauräume? Weil wenn ich Unternehmenspräsentationen, Pressemitteilungen sowas schreibe, kann da keine falsche Zahl drin sein. Ne? Wir sprechen über ein börsennotiertes Unternehmen.
Absolut.
Das heißt, die Hürde muss enorm hoch sein für die Qualität von dem, was da geliefert wird. Und ist ja nicht damit geholfen, wenn dann die ganze Abteilung noch da sitzt und das irgendwie nochmal doppelt proof liest sozusagen, bevor man es nach außen gibt. Erklär mal bitte, wie ihr sicherstellt, dass das, was da kreiert wird, auch wirklich allerhöchsten Qualitätsansprüchen entspricht.
Ja, das sind mehrere Punkte, die da eine Rolle spielen. Aber in der Tat ist es so, dass diese klassischen Tools, die man so im Markt kennt, heute immer noch sehr stark halluzinieren. Das liegt daran, dass sozusagen diese ganzen antrainierten Sprachmodelle, die bestehen ja aus Millionen, Milliarden Datensätzen, die irgendwo aus dem Web kommen. Ja, und da vertritt ChatGPT oder auch andere Lösungen, die vertreten einfach die Tatsachen. Da ist Halluzination wirklich ein großes Problem. Dieses Problem hat man weniger, wenn man wirklich interne Datenquellen einbezieht. Ja? So wie wir es jetzt auch hier gemacht haben. Das heißt, man hat eine interne Wissensdatenbank, die wird gespeist mit eigenen Daten und Informationen. Und damit reduzieren wir sozusagen die Gefahr, dass das System halluziniert.
Okay.
Gleichermaßen bauen wir aber auch eine zusätzliche Datenbank auf, wo Zahlen, Daten, Fakten hinterlegt werden für ein Unternehmen innerhalb unserer Software. Und diese Daten werden dann automatisch eingesetzt bei der KI-generierten Content-Erstellung.
Mhm.
Ja, das ist also ein doppelter Schutzmechanismus sozusagen, der dann nochmal sicherstellt, dass die Daten auch wirklich korrekt sind. Also eine doppelte Überprüfung sozusagen.
Ja, aber jetzt leben ja diese ganzen Modelle auch davon, dass sie im Laufe der Zeit besser werden, indem sie lernen, Trial and Error sozusagen. Und du hast vorhin gesagt, ja, dieses ganze Lernen und so außerhalb nicht, das alles bleibt sozusagen innerhalb der vier Wände des Unternehmens, bleibt unternehmensintern. Wie funktioniert das Lernen dort? Wie viel besser wird das Tool im Laufe der Zeit, in dem immer mehr Dinge generiert werden, in dem immer mehr Dinge innerhalb der BLG sozusagen generiert werden?
Im eigentlichen Sinne findet dort kein Learning des Modells statt. Ja. Okay. Es gibt eine sogenannte REC-Datenbank und da werden die ganzen unternehmenseigenen Daten und Informationen gespeichert. Da findet aber kein Training der Datensätze statt. Ja, das ist ganz wichtig, das muss man an der Stelle unterscheiden. Es gibt aber auch Unternehmen, die bauen eigene Sprachmodelle auf, Open-Source-basierte Sprachmodelle, wie beispielsweise das Sprachmodell von Meta, Llama 3 ist der Name dieses Sprachmodells, und trainieren dieses Modell mit unternehmenseigenen Daten. Das kann für manche Use Cases sinnvoll sein. Zum Beispiel im Bereich Finance sehen wir das ganz häufig, dass diese Modelle wirklich mit unternehmenseigenen Daten trainiert werden und die werden dann auch immer schlauer dadurch, dass immer wieder neue Daten vollautomatisch eingespeist werden. Mhm. Ja, also es kommt von Use Case zu Use Case darauf an und diese Modelle, auch die unternehmenseigenen Sprachmodelle, die trainiert wurden, die lassen sich auch wiederum bei uns in die Plattform integrieren.
Mhm. Laura, wenn du jetzt zurückschaust, was waren für dich die größten Herausforderungen bei diesem Projekt? Das klingt jetzt so, wir haben jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde drüber gesprochen und es klingt alles super, genau in euren Erwartungen entsprochen und alles läuft glatt und das wird super cool angenommen, das Tool. Aber rückblickend, was waren die größten Probleme, auf die ihr gestoßen seid?
Die größte Herausforderung war wahrscheinlich, das Ganze erstmal zum Laufen zu bringen. Also wir haben eine sehr hohe Anforderung an die Datensicherheit und wir haben eine Security-Abteilung, die das auch sehr ernst nimmt und wir haben gemeinsam mit dieser Abteilung das Tool unter die Lupe genommen und auch gemeinsam verschiedenste, also ein Risk Assessment durchgeführt. Und ich meine, ob das jetzt eine Herausforderung ist, das ist wahrscheinlich eher ein längerwierender Prozess, sage ich es mal. Es hätte natürlich auch zum Ergebnis führen können, wir dürfen das Tool gar nicht einsetzen, aber glücklicherweise hat alles funktioniert. Ansonsten würde ich sagen, war das wie jedes andere Projekt auch. Ne? Wir mussten das organisieren, eine Struktur finden, wer macht denn überhaupt, wer hat welche Rolle im Projekt, aber das würde ich sagen, das ist unser tagtägliches Geschäft, das machen wir in anderen Projekten auch so. Aber gerade, weil es hier halt wirklich um die Datenverarbeitung geht und zwar von allen möglichen Daten. Wir haben jetzt eine riesen Wissensdatenbank aufgebaut, war das die Hürde, die genommen werden musste, damit das Projekt überhaupt zustande kommt. Ja. Das war die größte Herausforderung.
Ja, Sascha, gibt es weitere Herausforderungen, die du typischerweise siehst bei anderen Industrien, anderen Unternehmen vielleicht, die hier nicht zum Tragen kamen, aber die trotzdem erwähnenswert sind?
Also so die Klassiker der Herausforderungen sind insbesondere das Prompt Engineering. Da geht es darum, dass die Mitarbeitenden befähigt werden, eigene qualitativ hochwertige Prompts zu formulieren. Denn es gibt ja dieses Sprichwort Shit in, Shit out. Das heißt, wenn man der KI jetzt halt nichts Gescheites als Anweisung gibt, kann man auch nicht erwarten, dass was Gutes hinten rauskommt. So gibt es in unserer Plattform eine Prompt-Datenbank, wo man zentral für verschiedene Anwendungsfälle Prompts abspeichern kann. Und die musste im ersten Schritt befüllt werden und diese Prompts mussten generiert werden und wir mussten die Mitarbeitenden dann in die Lage versetzen, dass sie selber auch Prompts entwickeln können. Das ist gar nicht so einfach für die, die noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Und im zweiten Schritt ging es dann darum, dass man eigene Assistenten bei uns in der Plattform erstellt, also KI-basierte Assistenten für bestimmte Use Cases. Und auch dort ist es eine große Herausforderung, diese Systemanweisungen für Assistenten so zu formulieren, dass diese Assistenten sich richtig und gut verhalten. Und das waren so die größten Herausforderungen, das sehen wir auch bei vielen anderen Unternehmen. Da muss ich aber sagen, haben wir auch sehr, sehr viel gelernt, weil wir bauen jetzt gerade eine Funktion in die Plattform ein, so eine Art Assistent, die dabei hilft, Assistenten zu generieren.
Ja.
Ja, und das automatisiert diesen Prozess und sorgt dann dafür, dass man als Mitarbeitender nicht so viel Erfahrung braucht dabei für dieses Thema.
Ist denn für euch der Anspruch, Laura, dass die Mitarbeiter sich selber ins Thema reinfuchsen oder wie sieht eure Mitarbeiterschulung aus? Vor allem ist das ja auch kein statisches Tool, was nächstes Jahr noch genauso aussieht, wie es heute aussieht. Das ist ja ein sehr, sehr schnellliebiges, sich schnell weiterentwickeltes Tool und eine Technologie.
Ja.
Wie geht ihr damit um, dass man im Prinzip dann ständig neu weiter lernen muss, oder?
Ja, also für dieses Projekt haben wir intensiv geschult, würde ich sagen. Wir haben verschiedenste Schulungstermine angeboten und haben zweiwöchentlich eine Q&A-Runde beispielsweise, weil jeder arbeitet ja selbstständig mit dem Tool und gerade das Thema Assistenten erstellen ist schon sehr herausfordernd und dann kann ich mit diesen Fragen in diese Runde kommen. Sascha nimmt jedes Mal teil, wo wir dann Blicke drauf werfen können, was sind das gerade für Themen, die euch beschäftigen. Und wir wollen auch jetzt nochmal eine Schulung machen, nur spezifisch für Assistenten. Also da sind wir sehr aktiv dabei, aber natürlich, das ist jetzt das Projekt. Ja. Parallel hat dieses Projekt auch noch ein zweites Ziel neben dem Thema, ich teste generative KI aus. Und da geht es darum, dass wir uns als BEG überlegen, wie gehen wir denn generell mit dem Thema KI um? Weil es ist nicht einfach nur, ich kaufe ein Tool ein und setze das ein und dann ist gut, sondern wir müssen die Richtlinien, die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und wir wollen jetzt Unternehmensrichtlinien erarbeiten, wo wir festhalten, wie geht das, wie gehen wir mit KI um? Was ist denn KI überhaupt für uns? Wie definieren wir das? Was fällt da rein, was fällt da vielleicht nicht rein? Weil allein dieser Begriff ist ja sehr, sehr weit gefasst. Und da wird natürlich auch verankert, was haben wir für Prozesse, welche Rollen werden entstehen, welche Entscheidungsgremien haben wir und wie nehmen wir die Mitarbeitenden an die Hand? Wie bilden wir die fortlaufend weiter? Ich weiß es jetzt noch nicht, aber das werden wir alles erarbeiten. Und wie überprüfe ich auch diese Tools? Weil du sagtest gerade, die entwickeln sich ja permanent weiter. Deswegen, ich kann nicht einfach sagen, so heute ist Kickoff und jetzt läuft das mal 5 Jahre.
Ja.
Ich muss das permanent begleiten. Und gerade dafür brauchen wir Prozesse und Rollen, wo wir das wie so eine Art Lebenszyklus, der dieses Tool begleitet und wo wir halt auch dann die Mitarbeitenden dementsprechend unterstützen oder schulen und an die Hand nehmen.
Ja.
Ja.
Dann erstmal einen Blick nach vorne werfen. Was kommt denn so als nächstes auf uns zu? Was ist bei euch schon in der Pipeline in Bezug auf Funktionalitäten und Fähigkeiten, was das System in einem Jahr kann, wenn wir uns hier vielleicht wiedersehen, vielleicht auch nicht? Was kannst du im nächsten Jahr ein bisschen rausblicken? Was kommt da auf uns zu jetzt?
Die ganze Welt spricht gerade über sogenannte KI-Agenten. Das ist das nächste große Ding, woran alle großen Unternehmen jetzt auch gerade arbeiten. Also vereinfacht erklärt geht es darum, es gibt heute KI-basierte Assistenten in der Plattform, aber dass diese Assistenten miteinander kommunizieren und dass man bestimmte Geschäftsprozesse voll automatisieren kann mit Hilfe von Agenten, ja, die halt autonom arbeiten, das ist das nächste große Ding. Und wenn sich diese Agenten dann auch noch anbinden lassen an interne Systeme, dann kann man wirklich gesamte Geschäftsprozesse voll automatisieren und das erschafft dann eine riesengroße Effizienz und Arbeitserleichterung hinten raus.
Und dann, Laura, wird es spätestens auch für euch interessant, wenn dann vielleicht auch die ein oder andere Funktion dann nicht mehr so existiert, wie sie in der Vergangenheit mal existiert haben. Dann ist die ganze Frage wieder, ist das eine Technologie, die meinen Arbeitsplatz ersetzt? Aber das ist jetzt ein großer Topf, den wir nicht noch zusätzlich aufmachen wollen. Aber was wünschst du dir für die Zukunft? Wie soll es bei euch weitergehen, wenn du ein paar Jahre vorausschaust? Wie ist die KI dann bei euch im Unternehmen verankert?
Also ich wünsche mir, dass wir sehr viele KI-Projekte weitermachen, weil wir haben bisher nur Positives erfahren. Ich glaube, KI ist eine riesengroße Chance, die Mitarbeitenden zu unterstützen. Ich sehe aktuell überhaupt nicht das Thema, dass da irgendjemand ersetzt wird, sondern jeder bekommt seinen persönlichen Assistenten an die Hand, der einem im täglichen Arbeiten unterstützt. Und gerade im Logistikbereich geht es ja viel auch um Planung und Steuerung und mit unvorhersehbaren Ereignissen sind wir konfrontiert. Ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial nach oben und sagte ich ja eingangs auch, ich glaube, um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss man sich mit der Thematik beschäftigen und es macht auch Spaß. Also das Thema ist ja sehr spannend und es gibt auch viele Mitarbeitenden, die unbedingt mitmachen wollen und die was mit KI machen wollen. Ich glaube, da haben wir viele Freiwillige, die sich in diesen Projekten dann auch engagieren.
Klasse. Toll, dass ihr solche tolle Erfahrungen gemacht habt. Laura, Sascha, vielen, vielen Dank für die tolle Diskussion. Danke für eure Insights in euer Projekt, was ihr in diesem Jahr gestemmt habt. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei euren KI-Initiativen und Projekten. Danke, dass ihr dabei wart.
Danke auch.
Ja, vielen Dank.
So, das war der BVL Live Podcast von der Supply Chain CX in Berlin mit Laura Weingarten von BLG Logistics und Sascha Böhr von Nuvacom. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.